So, liebe Leute, motiviert sind wir an den Headsets. Das Filmmagazin ist zurückgekehrt. Wir haben uns gerade hingesetzt. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas. Und bei uns riecht es immer noch nach Rauch.
Stimmt. Wir haben gerade ganz überlegt, wie wir einsteigen, aber das wäre ein guter Einstieg gewesen.
Das stimmt. Es riecht immer noch nach Rauch. Ihr seid nicht dran vorbeigekommen in den letzten Tagen. Wenn das einige von euch nicht wissen, wir sind ja Dresden-based und da gibt es hier einen Waldbrand in der Sächsischen Schweiz und in der Böhmischen Schweiz und da zieht der Wind gerade mal wieder in unsere Richtung und man riecht es. Deswegen sind die Fenster zu.
Und die Rollos runter und der Fernseher oder das Kino ist an sozusagen. Deswegen heißt es wieder Filmmagazin. Wir blicken hinter die Kulissen mehr oder weniger. Wir schauen uns Filmphänomene an, besprechen Filme. Nicht so unbedingt aktuelle Starts, sondern wirklich so ein bisschen das Gesellschaftspolitische, das, was die große Masse interessiert, was uns vor allen Dingen interessiert. ihr erreicht uns auf jeden Fall immer noch auf unserer Webseite, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr auch Themen habt für uns, ne, wenn euch mal was interessiert, was wir besprechen sollen, schreibt uns auf jeden Fall auf unserer Webseite filmmagazin.audio.
Jede dieser Folgen, da könnt ihr drunter kommentieren.
Genau, könnt ihr drunter kommentieren, könnt uns eine Mail schreiben, die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite. Wir sind auf Twitter, auf Instagram und ansonsten noch auf allen Podcatchern. Empfiehlt uns auf jeden Fall auch weiter. Das hilft uns immer auch ganz, ganz besonders, wenn wir wöchentlich uns treffen und Filmmaterial besprechen. Deswegen auf jeden Fall meldet euch da und meldet es vor allen Dingen anderen, wenn euch diese Folgen hier gefallen. Und hast du noch irgendwas, Lukas?
Nö, ich würde sagen einfach, ich bin ja ein Freund von schnellen Einstiegen.
Deswegen würde ich auch sagen.
Wir sind gerade mal irgendwie noch nicht ganz bei 2 Minuten, also los geht's.
Deswegen, ich starte mit meiner kleinen Geschichte, über die ich sprechen möchte, weil ich hatte ja die letzten 2 Folgen, ging es ja um Humor.
Ja, du wolltest einen Dreiteiler draus machen.
Ich wollte einen Dreiteiler draus machen, deswegen, der wird jetzt offiziell abgeschlossen, das große Finale. Ich habe es ja schon, wie man das bei einer Trilogie natürlich machen muss, schon mal ein bisschen angeteasert und schon mal ein paar Brotkrumen überall hingelegt, um was es gehen könnte im großen Humorabschluss. Und es geht um Fremdscham. Unser aller Lieblingshumor, Fremdscham-Humor. Wir schämen uns mal ein bisschen jetzt für die nächsten paar Minuten. Ich möchte mal ein bisschen über das Konzept von Fremdscham und wie gut und wie schlecht das ist und was man da mit Fremdscham im Film nutzen kann oder auch im Fernsehen, weil ich möchte ganz konkret an einer Serie das besprechen, weil sich das vielleicht da sehr gut aufzeigen lässt und vielleicht ganz gut diskutieren lässt, wie gut das denn ist oder wie schlecht das denn vielleicht auch ist, nämlich Jerks. Mhm. Es ist eine Serie von läuft seit 2017, ist jetzt, glaube ich, 4 Staffeln müssten jetzt gelaufen sein, läuft auf Join, falls euch das nicht sagt. Das ist der Streamingdienst von Sat.1 und ProSieben, also sogar auch eine deutsche Serie. Und deswegen ist es wahrscheinlich halt auch nicht das allerbekannteste, aber ich glaube, die Join-Produktion, die man am ehesten kennt, laufen wir, glaube ich, auch manchmal auch im Fernsehen. Aber glaube ich auch nicht jede Folge und auch immer natürlich zu unterschiedlichen Zeiten, ist von Christian Ulmen in der Hauptrolle gespielt und auch inszeniert und auch meistens geschrieben und auch glaube ich sogar geschnitten. Also der ist der Mann dafür alles, aber in der weiteren Hauptrolle, die zweite wichtige Person ist Fahri Yardım. Und beide spielen sich auch selbst in der Serie, aber eine extrem überdrehte Version von einer selbst. Es ist auch eine Adaption einer dänischen Serie, wo ziemlich das gleiche Konzept ist und es ist auch, und die dänische Serie ist wiederum sehr inspiriert von Larry David, also Curb Your Enthusiasm, wo es ja auch darum geht, dass Larry David mehr oder weniger sich selbst spielt, aber natürlich auch in einer fiktiven Version, der in verschiedene Peinlichkeitssituationen gerät und das dann irgendwie lösen muss. Und das Besondere an der Serie ist zum einen halt dieser Kniff, dass beide, dass Christian Ulmen und Fahri Yardım sich selber spielen und dann halt als Schauspielgrößen aus Deutschland dann irgendwelche anderen, dann die Medienlandschaft unsicher auch machen und dann auch auf verschiedene Gaststars treffen, dass das Drehbuch zum Teil improvisiert ist, also die sämtliche Dialoge in der Serie sind improvisiert. Das merkt man auch, wenn man auf jeden Fall darauf achtet, dass das ein bisschen ungewöhnlicher auch klingt und gestaltet ist. Aber so das Drehbuch sagt dann immer so einzelne Handlungspunkte, die sind natürlich vorgegeben und die Serien und die Folgen sind schon einzeln geplant. Aber wirklich, was in den Dialogen passiert, ist improvisiert. Und Fremdscham ist da das absolute Leitthema, kann man sagen, der Serie. Das ist dann auch, was ich das letzte Mal auch besprochen habe, da ging es ja um absurde Komödien und bei absurden Komödien hatte ich ja erklärt, kann man sich vielleicht so vorstellen, dass so eine unrealistische Welt trifft auf Charaktere, für die das völlig normal ist und daraus zieht sich der Humor. Bei jetzt so Fremdscham-Serien oder Filmen, wo der Fremdscham sehr im Vordergrund steht, würde ich jetzt sagen, das ist eine realistische Welt, die auf unrealistische Charaktere trifft, also die irgendwie überhaupt nicht dort reinpassen in diese realistische Welt. Aber, dass diesen Charakteren bewusst ist, dass sie dort nicht rein, oder ab einem bestimmten Punkt ist es ihren Charakteren bewusst, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich habe mich irgendwie falsch verhalten. Das passt hier irgendwie nicht, so wie ich gehandelt habe und das, was die Welt von mir erwartet. Daraus ist so meistens der Nährboden, woher dann so Fremdscham-Produktionen ihren Witz ziehen, würde ich jetzt mal so grob umschreiben. Und das im Falle von Christian Ulm und Fariadem sind das dann die zwei Figuren. Man kann sagen, dass diese Version, die sie spielen, sind Sexisten, Egozentriker, Narzissten, Rassisten. Es gibt auch, sie sind auch gegenüber Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen diskriminiert. Sie sind, also sind allgemein, was der Name auch schon sagt, sie sind Jerks, sie sind Arschlöcher. Die wirklich keine Chance auslassen, die in einem Moment immer die schlechteste Entscheidung zu treffen. Meistens ist es auch so ein typischer Folgenaufbau ist auch, dass halt Christian Ulm oder Fariadem irgendeine kleine Lüge noch machen, die noch halbwegs vielleicht vertretbar wäre und die dann so eine Kettenreaktion auslöst. Und anstatt, dass sie schon vorher irgendwie sagen, nee, das habe ich falsch gemacht oder so, reiten sie immer mehr in die Scheiße. Und ganz am Ende gibt es meistens einen Moment, wo sie in einer großen Gruppe sind oder vor einem Publikum oder so und sich dann die Lüge oder die Scharade, die sie gespielt haben, aufgelöst wird und sie sich dafür extrem schämen oder irgendwie zumindest von der Gesellschaft dann zumindest für diese Folge ausgestoßen werden. Es ist meistens auch so, dass dann am Beginn der nächsten Folge das schon wieder vergessen ist. Selbst das Krasseste, was die gemacht haben, in der nächsten Folge ist es schon wieder vergessen und spielt dann nicht so eine große Rolle mehr oder es hat keine großen Konsequenzen. Es gibt einzelne Folgen, wo es auch Konsequenzen hat, aber ich würde jetzt mal so sagen, so 80% der Folgen bleibt es konsequenzlos. Oder das wird man dann nochmal erwähnt in einer späteren Folge, aber so jede Folge steht ein bisschen für sich selbst und kann man auch an sich kann man jede Folge einzeln gucken und man versteht trotzdem alles, weil es auch ein sehr simpler Aufbau meistens ist. Einmal mal an einem konkreten Beispiel, was noch sehr harmlos ist, weil ich möchte hier auch niemanden, dass ich vielleicht jemand den Fremdscham, es gibt ja auch sehr auch unangenehmen Fremdscham, das vielleicht, ist ja auch wieder was total Subjektives. Ne, Fremdscham ist ja auch so ein Phänomen, müssen wir jetzt vielleicht nicht groß biologisch erklären, aber ich habe zumindest mich kurz mal drüber informiert, das liegt ja an den Spiegelneuronen Fremdscham, das heißt, dass man sich einfach das spiegelt, was das Gegenüber auch, also mit Mitgefühl im Prinzip und dass man das dann spiegelt, was die andere Person empfindet, dass man das so ebenso empfindet, also Empathie ist da ganz, ganz, ganz wichtig. Oh. Das kann natürlich auch ins Gegenteil führen, wenn man halt in Menschen etwas Unangenehmes passiert, dass man es einem ebenso unangenehm ist, wenn man sich vorstellt, wie das wäre, wenn ich in der Situation wäre oder man das einfach nachfühlen kann, wenn die andere Person das durchmacht. Und jetzt mal einem konkreten Beispiel, das gibt gleich, ist glaube ich die dritte oder vierte Folge, da ist Christian und seine Freundin Emily, die versuchen schwanger zu werden. Und dann zeigt auch der Schwangerschaftstest ein positives Ergebnis an. Beide fahren zur Frauenärztin. Die Frauenärztin offenbart ihnen dann, nein, Emily ist doch nicht schwanger, weil der Schwangerschaftstest, der hat einen Fehler. Und das ist auch die ganze Reihe der Schwangerschaftstests, ist quasi defekt. Das sind die defekte Lieferungen gewesen. Der Hersteller hat sich dafür bereits entschuldigt und hat eine Rückrufaktion gestartet. Und um einen guten Willen oder eine gute Geste zu zeigen, finanziert der halt auch eine Therapiesitzung für Paare, die davon betroffen sind, weil so quasi gesagt wird, ja, das haben Paare, haben jetzt quasi einen Kinderverlust hinter sich, die haben gedacht, die sind schwanger, haben quasi ein Kind verloren, Anführungszeichen, deswegen können sie gerne eine Therapiesitzung besuchen oder eine Selbsthilfegruppe besuchen, um das zu besprechen und Christian hatte absolut gar keinen Bock drauf. Das ist auch nicht Zeit, aber Emily ist dann schon sehr dafür, dass man das mal wahrnimmt. Und dann landen beide in dieser Selbsthilfegruppe. Aber das Problem ist, dass in dieser Selbsthilfegruppe alle anderen wirklich ein Kind verloren haben. Und Christian fühlt sich dann, will dann nicht, wenn er an der Reihe ist, diese Geschichte erzählen, dass sie eigentlich nur wegen dem kaputten Schwangerschaftstest hier sind.
Ja.
Deswegen erzählt er die Geschichte, dass sie wirklich ein Kind verloren haben. Und erzählt eine ganz rührende, tränenreiche Geschichte, wie Emily ihr Kind verloren hat im neunten Monat. Und das wird natürlich am Ende der Folge, löst sich das Ganze dann auf und alle gucken ihn böse an in dieser Selbsthilfegruppe, weil sie gemerkt haben, dass Christian sie angelogen hat. So ist ungefähr die ganze Folge aufgebaut. Das ist so ein häufiger Fremdscham oder das ist so ein bisschen das Grundlegende, wie der Fremdscham aufgebaut und wie er aufgelöst wird vor allen Dingen. Das war jetzt auch ein Beispiel, das ist schon sehr unangenehm und auch schon schlimm, aber das ist wirklich nur die absolute Oberfläche an schlimmen Dingen, die passiert.
Nur angekratzt.
Absolut nur angekratzt. Also es gibt da wirklich dann auch noch Dinger wie, dass Fariadem und Christian Ulm einen trockenen Alkoholiker dazu bringen, sich zu betrinken, mehr oder weniger. Oder halt auch, dass Fariadem seine Freundin mehr oder weniger dazu bewegen möchte, eine sehr schmerzhafte und sehr unnötige Geschlechtsoperation durchzuführen. Weil sie ja nach der Geburt ist natürlich, möchte ja noch immer, dass sie entsprechend performen kann beim Geschlechtsakt. Das ist auch eine ganz, ganz furchtbare Folge. Aber ich habe natürlich die Serie rausgewählt, weil ich sie sehr gut finde. Weil ich auch mit, Also ich, es ist ganz verrückt, weil ich habe auch mit Fremdscham eigentlich auch häufig ein Problem.
Ja.
Und die Serie ist eigentlich das absolute 9 plus Ultra,
was Fremdscham,
Fremdscham wirklich angeht. Also es gibt wirklich auch eine Folge, die möchte ich auch gar nicht so viel spoilern, weil es ist natürlich auch für, der Effekt ist natürlich auch häufig die Überraschung, weil du nicht weißt, was als nächstes kommt, was für die nächste krasse Geschichte kommt. Mhm. Deswegen möchte ich gar nicht die Folge unbedingt erklären, die mich wirklich zum dazu gebracht hat, eine Decke über meinem Kopf zu ziehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil es so schlimm war. Aber ich finde das irgendwie trotzdem interessant, weil die ja wirklich extreme Grenzen überschreitet, die Serie, und auch Sachen sagen, die man nicht sagen sollte. Und das auch allen bewusst ist, dass man das nicht sagen sollte. Man kann durchaus dafür argumentieren, dass es die Serie auch manchmal zu weit treibt. Das Faszinierende ist, ich hätte auch eigentlich schon erwartet, dass es zumindest wenigstens eine Folge mal gegeben hätte, die irgendwie für einen kleinen Shitstorm oder so gesorgt hätte. Oder ähnlich wie bei The Boys, was ich ja vor 2 Folgen besprochen hatte, dass es Leute auch einfach cool finden.
Ja.
Dass es diese fiktive Version von Christian Ullmann und gerade Fariadum ist nochmal eigentlich krasser, was der meistens macht und sagt, dass man das auch irgendwie auf einer gewissen Ebene auch echt cool findet, dass es endlich mal jemand auch ausspricht, dass jemand mal so wieder Mann sein darf. Aber das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Es liegt natürlich einerseits daran, dass
ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt daran, dass es so ein Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet auf Join.
Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument und das ist auf jeden Fall auch zu Großteil zutreffend. Wenn die jetzt so groß wäre wie The Boys, dann gäbe es das hundertprozentig, Leute. Ne? Oder die gibt es wahrscheinlich sogar jetzt auch, schon, ne? Muss man sich keine Illusionen machen. Aber ich finde zumindest trotzdem, die wäre prima dazu geeignet, so eine 30-Sekunden-Szene aus der Serie rauszuschneiden und das Ganze dann irgendwie hochzuladen, irgendwo und das zu besprechen und sagen, hier, was ist denn das für eine furchtbare Serie? Und wahrscheinlich hätte die Person sogar ab und zu auch recht. Also es gibt sicherlich auch Folgen, das kann ich absolut nachvollziehen, wenn man sagt, da geht die Serie auch zu weit. Ein Schritt auf jeden Fall zu weit. Das ist also absolut gar kein Problem und aus meiner Sicht absolut auch zutreffend. Es sind auch nicht alle Folgen übel stark. Aber was ich zumindest irgendwie fast, oder ich habe mich zumindest ganz gefragt, warum das so auch bei mir so gut funktioniert und warum ich das so toll finde. Und ich weiß nicht, würde ich vielleicht erstmal dich fragen, Lukas, kennst du überhaupt die Serie? Hast du schon mal?
Ich habe sie ja nicht gesehen, nein.
Okay, aber du kannst wahrscheinlich dir ungefähr vorstellen, wie es funktioniert.
Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß auch, wer mitgespielt hat. So, man hat ja ab und es gab ja eine Zeit, als es rauskam, da hat man sehr relativ viel auf Social Media davon mitbekommen. So, weil die auch alle natürlich Werbung dafür gemacht haben.
Und würdest du sagen, es ist so ein Fremdscham-Humor oder so eine Grenzüberschreitung, so eine regelmäßige Grenzüberschreitung, da kann auch was, kann auch gut sein. Das kann auch was Befreiendes haben, was Cleveres haben.
Bestimmt kann es das, wenn du schon so fragst, kann es das sicherlich. Aber ich muss
sagen, kann es für dich das sein?
Na, das weiß ich nicht so genau, weil bei Fremdscham ist es eigentlich bei mir so, ich vermeide das eigentlich, mich bewusst in solche Sachen reinzusteuern, weißt du, also mir das tatsächlich bewusst anzugucken. Also ich mag diesen Humor von vornherein erstmal nicht.
Ja, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, dich mit der Serie auseinanderzusetzen, wenn du wirklich irgendwer Lust dazu hast, weil es einen wirklich mal irgendwie auf eine gewisse Art herausfordert, obwohl es ja eine sehr simple Serie an sich vom Aufbau ist und wie die Folgen aufgebaut sind und was dort passiert, aber sich wirklich das mal anzutun, weil da einem wirklich, was ich dann ganz interessant finde, dadurch, dass es diese regelmäßigen Grenzüberschreitungen gibt, sieht man eben auch sehr schön, warum es überhaupt diese Grenzen gibt. Also warum haben wir uns denn dazu entschieden, gewisse Wörter nicht mehr zu sagen und gewisse Menschen auch aktiv in die Gesellschaft zu integrieren?
Ja.
Weil wenn man sich nicht aktiv machen würde, dann würde es immer Leute geben, die sie diskriminieren. Und das zeigt die Serie eben sehr schön, warum sich die Menschheit, wenn man ihr etwas Gutes sagen möchte, dass sie sich in gewisser Weise ja auch schon toleranter und diverser entwickelt hat. Und die Serie zeigt halt, was passiert, wenn man das eben nicht mehr machen würde. Ja. Wenn es Leute gäbe, so wie Christian und Ulm in diese, wie Christian und Fari, wenn die halt quasi der Großteil der Menschheit wären, wenn die so aufgebaut wären. Deswegen ist das zum einen so ganz schön zu sehen. Und zum anderen ist es ja auch, zeigt es trotzdem auch, weil beide natürlich immer verlieren am Ende jeder Folge. Also nie die Helden, die sind immer die Jerks. Das ist ja, deswegen ist auch am Ende jeder Folge ist es halt meistens so, dass irgendeine große Gruppe sie irgendwie judged und verurteilt dafür, was sie getan haben. Deswegen sieht man auch ganz schön, selbst wenn man so cool wäre wie Fariadum quasi in der Serie und sich alles leisten könnte,
verliert man am Ende.
Man verliert trotzdem am Ende und ist einsam. Auch wenn das für die Folge, dann in der nächsten Folge mal nicht so eine große Rolle spielt, aber dann macht das schon wieder das nächste dumm und wird wieder ausgegrenzt, also am Ende der Folge quasi wieder ausgegrenzt. Deswegen funktioniert es zumindest auch auf der Ebene dann ganz gut. Und das kann irgendwie dann auch irgendwie sehr erhellend sein, fand ich dann irgendwie so, als ich darüber nachgedacht habe, so in so einer regelkonformen Welt, wo es eben nur noch mal viele auch soziale Konventionen gibt, wie man sich verhält und wie man vor gewissen Leuten agiert und was man machen und sagen darf, dass es dann halt irgendwie gut zu sehen ist, warum es das gibt und dass es dann halt Leute gibt, die das regelmäßig sprengen Das dadurch nochmal ein besonderes Ausrufezeichen bekommt. Und es ist gerade halt diese Verfremdung, was ich halt auch meinte in der letzten Folge, das, was absurde Komödien extrem gut können, dass sie die Welt verfremden und dadurch eine bestimmte Aussage besonders deutlich machen oder was dem Film oder die Serie besonders wichtig ist. Und das kriegt ja auch gerade Jerks, also die guten Folgen oder die sehr guten Folgen, sehr gut hin, einen bestimmten Aspekt, bestimmte soziale Konvention so zu verfremden, dadurch, dass man sie bricht, dass es man wirklich gesagt bekommt, hey, das ist wichtig, dass es diese Konvention überhaupt gibt. Oder eben auch das Gegenteil, dass, dass es bestimmt auch so, also es gibt auch mehrere Folgen, wo dann Leute so einer bestimmten Gruppe angehören, die sich so gegenseitig immer, also einer toxischen Gruppe angehören.
Ja.
Also toxische Männlichkeit zum Beispiel eine ganz große Rolle, dass dann auch häufig Männer zusammensitzen, die sagen, mach das mal, sag der das mal und so. Und du siehst dann halt auch sehr schön, wie alle Teil dieser Gruppe halt
so eine Gruppendynamik.
Gruppendynamik sind, wie das alles Verlierer sind. Und dass man dann auch dadurch, dass die Serie wirklich mal zeigt, was wäre denn, wenn diese Gruppe wirklich mal das machen könnte, was sie immer sagt, was sie machen würde, zeigt das auch mal sehr schön. Deswegen finde ich die Serie eigentlich sehr, sehr gut. Auch wenn es immer einen Balanceakt gibt und wie gesagt, es ist auch schlecht Folgen oder nicht so gute Folgen, nicht so lustige gibt. Aber insgesamt ist das wirklich eine hervorragende Serie, die ich auch wirklich auch schon sehr, sehr vielen Leuten gezeigt habe. Und meistens waren die meisten Leute auch positiv überrascht oder fanden es auch ziemlich gut. Aber es ist natürlich auch das, was, glaube ich, der Fremdscham, Humor ist das mit am subjektivsten oder mit eins der subjektivsten Sachen, weil das ist sowas Generelles. Kann ich es überhaupt aushalten? Und gibt mir das überhaupt irgendwas?
Ja, das stimmt. Das kann auch passieren, dass man bei sowas dann halt auch davor sitzt und sagt, ich muss das jetzt ausmachen, ich ertrage das nicht. So, ich verstehe, warum das lustig sein soll, aber ich schäme mich die ganze Zeit fremd. Ist auch kein angenehmes Gefühl.
Eigentlich nicht, aber ich habe viele Folgen, wo ich es dann irgendwie im ersten Moment unangenehm fand, aber irgendwie dann auch danach immer befreiend. Also ich bin immer wieder Richtung Erdkern, habe ich mich geschämt, mich Richtung Erdkern bewegt, weil es mir so unangenehm war. Aber am Ende war es dann irgendwie immer auch schön zu sehen, dass das andere vielleicht auch was gemacht haben, was man natürlich selber auch immer im Hinterkopf hat, was wäre denn, wenn ich mal sowas sagen würde oder sowas machen würde. Und dass es quasi Christian Ulm und Farian stellvertretend für mich machen. Und ich sehe ja, dass, wie furchtbar das eigentlich wäre, wenn das passiert. Deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen...
Die machen das, damit ich es nicht muss.
So ein bisschen könnte man es vielleicht sagen, auch wenn das vielleicht mit den teilweise vielen krassen Sachen sind, die dort passieren, auch sehr, sehr schlimm ist.
Ich kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen.
So deswegen, generelle Logik. Aber Lukas, weißt du noch irgendwas, zumindest von einem Fremdscham-Moment in einem Film oder eine Serie, der dich so richtig hängen geblieben ist, wo du dich auch quasi schon verkrochen hast oder sogar ausgemacht hast?
Boah, es gibt einige, wo man wegschaut, aber mir fällt jetzt auf die Ad-Hoc echt gar keiner ein. Ich weiß, war letztens erst bei irgendwas, wo man dann gedacht hat, ach du Scheiße, nein, mach das nicht, wo man dann so wirklich weggucken will. Sind ja oftmals, also oft sind es ja so, also ich denke gerade zumindest an so eine Prototyp-Szene von so einer Teenie-Love-Story irgendwie, wo er mal jetzt meistens irgendeinen Quatsch macht und sich, da muss man sich dann in Grund und Boden schämen.
Oder einer versucht, den anderen zu küssen und es funktioniert nicht richtig oder wird abgelehnt. Und dann ist natürlich auch mega unangenehme Situation, weil man vielleicht auch schon mal selbst in so einer ähnlichen Situation war.
Wenn sie gut geschrieben sind, dann funktionieren sie so, ja.
Im besten Falle, ja. Okay, deswegen wäre das jetzt mein Abschluss gewesen über Humor. Zumindest so.
Die
große Humortrilogie. Einmal Satire, absurde Komödien und Fremdscham.
Ja.
Deswegen guckt euch auf jeden Fall Jerks an, wenn ihr auch irgendwie an Join rankommt. Also man kann sich auch ein Probeabo machen. Hat man einen Monat frei und dann kann man sich, die Folgen gehen auch nur so 25 Minuten, 30 Minuten. Ist auch gut zum, weiß ich nicht, einfach Unterhaltung, also oder im Hintergrund so ein bisschen was man laufen lassen kann. Deswegen dafür auf jeden Fall eine dicke Empfehlung und ich freue mich schon auf die 5. Staffel, auch wenn ich auch dabei Schmerzen empfinden werde.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe heute von meiner Seite aus eine Frage mitgebracht, die ganz interessant sein wird zu diskutieren, glaube ich, weil es auch ein Thema ist, das dich interessieren könnte und das auch viele andere interessiert. Zumindest hatten wir beim letzten Filmquiz, von dem wir beim letzten Mal schon gesprochen hatten, unsere kleine Real-Life-Veranstaltung, hatten wir auch Diskussionen genau dazu, weil jemand tatsächlich besser Bescheid wusste als wir. Aber es geht um Marvel. Also Disney, logisch, aber Marvel hauptsächlich. Das Marvel Cinematic Universe ist ja ein ganz großes Ding seit 2008 mit dem ersten Film, Iron Man 1, der da rauskam. Weiß nicht, wie viele Milliarden, wenn man die ganzen Box-Office-Einspielergebnisse mal zusammenrechnet, da verdient wurden. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Filme zusammen hat, wie viel Geld ausgegeben wurde für Filme, die ins MCU gehören. Für die jetzt gar keine Ahnung haben, das sind die Superhelden von Marvel.
Gibt's jemanden, der da keine Ahnung von
hat? Nein, ich glaube nicht. Da ist man wirklich die letzten 14 Jahre nicht dran vorbeigekommen, tatsächlich. Die meisten Leute haben mal, auch wenn es nur irgendwie entweder im Free TV ist oder irgendwie auf Netflix, weil sie dann am Anfang ja noch dort waren, mal irgendwie einen gesehen, denke ich. Und wenn es nur ein Spider-Man ist oder so, ne? Nur meine ich jetzt nicht, dass die nicht gut sind, sondern im Gegenteil. Ich meine eher, dass die, glaube ich, die sind, die man am meisten kennt, weil die meisten Vorgängerfilme schon hatten irgendwie. Ganz kurz, damit man vielleicht zum Abholen mal so einen kleinen Überblick hat. Das Marvel Cinematic Universe, wie gesagt, startete mit Iron Man 2008 in der sogenannten ersten Phase. Es gab, am Anfang waren irgendwie 3 Phasen angekündigt, glaube ich. Das ist jetzt mittlerweile die erste Saga.
Ja, die Infinity Saga.
Die Infinity Saga. Und die nächste Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, also Phase 4, gehört aber schon zur Multiverse-Saga, die auch wieder auf wahrscheinlich 3 Phasen, also bis zur Phase 6, aufgeteilt sein wird. Und dann gibt es noch eine unbekannte Phase, die auch irgendwann kommen soll. Also, Infinity-Saga. Phase 1 ist sozusagen von dem ersten Film Iron Man bis zu den zum ersten Avengers-Film. Das heißt, da kommt dann so eine ganz große Konklusion zusammen. Die Helden, die wir kennengelernt haben, schließen sich im Team zusammen. Phase 2 geht dann mit Iron Man 3 weiter und hört mit Ant-Man auf. Das ist dann so ein bisschen diese ganz große Bedrohungsgeschichte, wo es dann auch innerhalb nochmal Querelen gibt. Das wird dann aufgelöst mit, oder nochmal problematisiert in Phase 3 Film 1. Civil War. The First Avenger, also quasi Captain America 3. Ja. Und dann geht die Phase 3, hört dann auf, ist dann alles mit drin, sind dann die neuen Spider-Mans mit drin, bis zu Far From Home, das ist auch der letzte, da ist dann aber auch Infinity War mit drin und Endgame, also sozusagen die ganz große, das ganz große Ding. Ich sag mal so, und jetzt Spoiler, also wer jetzt in Phase 1 gar nicht gespoilert werden will, der muss jetzt mal 5 Sekunden skippen, aber ich sag mal so, das ist die Phase, in der Tony Stark dabei ist.
Kann man
bis auf den
sagen,
letzten Film, ja. Die Lebenszeit von Tony Stark als Superheld.
Stimmt eigentlich, außer aus dem letzten Film, ja.
Die Lebenszeit. Wenn man Captain America mal rausnimmt, der ja schon früher existiert hat, so. Ja. Genau. So, das ist es. Dann nur, ich mach's jetzt nicht nochmal, also Black Widow ist dann sozusagen von Phase 4 der erste Film. Ich glaube, den haben dann schon wieder weniger Leute gesehen. Da ist dann auch Shang-Chi dabei, da ist dann, sind dann die Eternals dabei, der neueste Spider-Man ist dabei. Jetzt ganz aktuell Doctor Strange und Thor, Love and Thunder ist dabei und jetzt Ende des Jahres im November noch der neue Black Panther, der zweite mit Wakanda Forever. Das ist dann auch der letzte der Phase und da sind wir dann auch schon ein bisschen bei den News, denn Marvel hat ja jetzt angekündigt, was da noch so kommt letzte Woche. Und zwar beispielsweise Ant-Man and the Wasp Quantumania ist dann der erste von Phase 5 und dann geht's mit dem Guardians of the Galaxy weiter, dann kommt noch The Marvels, einen neuen Blade soll es geben, einen neuen Captain America, irgendwann nochmal einen neuen Fantastic Four, neue Avenger sind angekündigt. Also ja, es ist...
Und die X-Men kommen wahrscheinlich irgendwann auch noch.
Es ist...
Weil die fehlen noch.
Es ist viel. Und die Fantastic Four, ja. Es ist viel. Und da schließe ich die Frage an, wie lang kann Marvel noch so weitermachen?
Also bis 2025 auf jeden Fall.
Naja, ich meine jetzt mal nicht, von irgendwie, dass denen jetzt nichts mehr einfällt oder dass die Geldmaschine nicht noch weiter drehen können, das glaube ich nicht. Aber wann fängt es an, die Leute zu verlieren? Weißt du, wie ich meine? Also wann kommt man nicht mehr mit? Denn, und das hat einen Grund, warum ich daran denke, also wir haben jetzt über die Filme gesprochen. Da haben wir jetzt noch nicht über die Serien gesprochen, die es ja auch gibt, die sich ja auch einreihen in das Universum. Die waren, also so ist mein Eindruck, mein persönlicher, die gibt es ja schon lange, lange, lange. Also es gab ja auch schon, bevor es überhaupt Disney Plus gab, gab es ja schon viele Marvel-Serien, die immer mal, manche davon bei Netflix, manche auch im Fernsehen noch, genau.
CBS war durch die Inhumans.
Ja, genau. Und die gehören auch alle dazu und manche davon lassen sich auch einordnen in das MCU. Also Daredevil zum Beispiel lässt sich ins MCU einordnen.
Mittlerweile, ja.
Mittlerweile.
Also war auch schon bei Netflix mehr, aber das war nur, glaube ich, einmal erwähnt, dass die Avengers gibt bei Daredevil. Aber
ja,
das war's dann auch.
Es lässt sich auch die ganzen Defenders, also gehört der Daredevil dazu, also zum Beispiel hier
Jessica
auch
Jones, Luke Cage,
und hier
Iron Fist.
Ja, genau. Und der Punisher.
Und der Punisher.
Und der Punisher.
Korrekt.
Genau. Die lassen sich da auch mit rein. Also, ja, Agents of S.H.I.E.L.D. Und da sind wir schon bei den bei den Disney Plus Serien mit WandaVision, mit Hawkeye, jetzt Moon Knight, Miss Marvel ist jetzt, glaube ich, die neueste. Loki noch. Also, die gehören auch dazu. Und bisher war es so am Anfang, das wollte ich sagen, man hat die Serien überhaupt nicht gebraucht. Ich hab zwar zum Beispiel den Punisher mal geguckt, aber Luke Cage kenne ich keine einzige Folge. Ist auch egal, braucht man nicht. Vielleicht habe ich ein Easter Egg dadurch verpasst, das ist auch okay. Ich habe aber, muss ich sagen, fast alle MCU-Filme gesehen, jetzt bis auf Love and Thunder tatsächlich. Das heißt, ich komme da auch ganz gut mit. Deswegen im neuen Spider-Man hatte ich das erste Mal, also in dem No Way Home, hatte ich das erste Mal das Gefühl, das ist aber ganz schön viel. Weil der bezieht sich sowohl auf das MCU als auch auf die Nicht-MCU-Spider-Man-Filme. Genau, das Multiversum, in dem es auch in der neuen Saga ja geht. Und jetzt, am Dienstag, haben wir Doctor Strange and the Multiverse of Madness geschaut.
Ja, da wisst ihr ja schon ungefähr, was wahrscheinlich der große, also ein großer Plotpoint für Avengers 5.
5, ja. 5. Ja, 5.
5, ja.
Siehst du?
Ja,
genau das.
Kurz, Secret Wars ist das, ja. Und das gibt auch einen Comic, einen großen bekannten Marvel-Comic, der heißt Secret Wars. Und da geht es auch genau darum, dass verschiedene Multiversen gegeneinander kämpfen,
ja.
Weil es in der Marvel-Logik manchmal passiert, dass Multiversen aneinander krachen, mehr oder weniger, und dadurch Multiversen aufhören zu existieren.
Man,
das ist natürlich
man, sieht,
dann
man sieht das auch.
Große Bedrohung.
Jetzt mal weghören, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und unbedingt sehen wollt, dann ist der Rest vielleicht nichts für euch, weil wir reden, glaube ich, jetzt relativ offen über diesen Film.
Sagen, ja.
Weil ich muss auch noch ein bisschen ranten, weil
sehr
der
gerne.
Nämlich richtig scheiße war.
Ah, ich fand den ganz okay.
Okay, ja, lass uns diskutieren. ich fand den im Vergleich zu dem Spider-Man, den ich ganz gut fand, den ich ganz unterhaltsam
den fand.
Den
fand ich dann.
Ja, da wollen wir uns schon drüber unterhalten, genau. Also, Dr. Strange aber man sieht sozusagen auch mal so eine Welt, wo mal so zwei Universen aneinander kollidiert sind, die ist nicht mehr sonderlich lebenswert. Und da hatte ich aber dann, und das war der Grund für meine Frage, ich habe WandaVision 4 Folgen geguckt. Das reicht nicht aus, um den Bösewicht in Doctor Strange zu verstehen.
Das stimmt, ja.
Und da muss ich wirklich sagen, gut, ich habe Disney Plus, ich hätte es mir angucken können, ich habe es dann irgendwann aufgehört, obwohl ich es vielleicht noch irgendwann zu Ende gucken will. Aber jetzt kommt der Punkt, an dem mir alle MCU-Filme nicht mehr ausreichen, um einen Film zu verstehen. Und da habe ich mich gedacht, wie soll jemand, der noch keinen oder vielleicht einen oder zum letzten Mal Iron Man geguckt hat oder irgendwas, wie soll denn der in Doctor Strange reingehen und überhaupt noch was peilen?
Ja. Also sie versuchen es natürlich, indem sie es ganz kurz in der Szene erklären, warum Wanda so ist, was ungefähr passiert ist in WandaVision.
Ja,
ne?
Man kann sich es erschließen.
Man kann es erschließen, aber es ist natürlich extrem schwierig. Und
man ist
da
emotional viel weniger dabei, finde ich.
Absolut, ne? Das ist natürlich dann das absolut große Punkt. Ne? Weil das ist ja, das hat man auch in den Trailern, haben sie das nicht verraten, dass Wanda quasi die Bösewichtin in dem Doctor Strange ist. Und das wird halt in WandaVision mehr oder weniger erklärt. Kann man auch über diskutieren, das war auch ein großer Kritikpunkt an Dr. Strange, was ich auch absolut nachvollziehen kann, dass Wanda so reduziert wird, einfach sie will Mutter sein und will einfach ihre Kinder wieder haben.
Ja.
Und sagt die ganze Zeit quasi alle 5 Sekunden im Film, ich will meine Kinder sehen, ich will meine Kinder
meine
sehen.
Jungs, meine
und sie
Jungs,
ist quasi dieses Stereotyp von der Angry Mom oder so und die ist absolut noch ein Abziehbild und das hat vielleicht auch die Serie gar nicht so hergegeben unbedingt, aber das ist noch ein anderer Punkt. Aber ich verstehe absolut den Punkt, dass man mittlerweile so viel gucken muss, um eigentlich alles mitzubekommen, obwohl es eigentlich nicht mal kompliziert ist oder komplex ist, obwohl wir schon mit Multiversen und so zu tun haben. Es ist dadurch kompliziert, dass es extrem viel Inhalt, extrem viele Charaktere sind, die man verfolgen muss, jetzt sogar verschiedene Versionen des gleichen Charakters im Kopf haben muss. Das macht natürlich kompliziert, aber an sich das, was passiert, ist ja jetzt nicht so schwierig. Aber
ich sag mal so, der Doctor Strange-Film, was da passiert, ist total banal.
Ist total banal.
Also diese Story von diesem Film an sich ist absolute Banane. Also die du musst du nicht in 3 Stunden erzählen.
Nee. Gut, geht ja auch nicht 3 Stunden.
Ja, oder auch nicht 2 Stunden. Musst du auch nicht. Oder brauchst auch nicht 1,5 für diese Geschichte. Brauchst auch keine 10 Minuten. Man kann es ganz... in dem Film passiert echt nichts.
Was?
Wenn man es mal ganz ehrlich sieht, in diesem Film passiert nichts.
Ja, also das ist auch als Marvel-Problem, dass es immer große Welten, es geht immer um große Weltenzerstörung, jetzt sogar Multiversenzerstörung, aber am Ende spielt es gar nicht so eine große Rolle und es ist auch so konsequenzlos. Ja. Aber du kannst mir sagen, dass erstmal Wanda vielleicht rausgenommen ist
aus dem Spiel. Aber alle Tode, die in diesem Film passieren, sind auch absolut
da hat man natürlich
sinnlos. Also die existieren nicht, weil, hey, diese Person bedeutet mir, natürlich, es stirbt eine Person, ne, aber die bedeutet mir nichts, aber entweder ich kenne sie gar nicht, wie diese Avengers, die auftauchen aus diesem
Universum.
Die Illuminaten, Entschuldigung, nicht die Avengers, die Illuminaten, die kenne ich nicht. Ja. Die sind einfach nur ein Gag, dass die halt so schnell sterben.
Das ist der ganze
Dann hast du so noch einen netten Fanboy-Moment, wenn Patrick Stewart plötzlich auftaucht als Charles Xavier. Auch ein großes Ding, da freut man sich erstmal, aber auch der stirbt dann. Und auch das ist egal, weil der Tod von Charles Xavier, der einem wirklich was bedeutet hat, der ist in Wolverine passiert.
Exakt.
So. Und diese ganzen Tode, Boogie, selbst die Freundin, die er hat, er hat halt noch eine zweite. Oder eine dritte.
Das ist
oder eine
das
Viertel.
Große Problem am Multiversum. Es ist alles scheißegal. Das ist ja auch häufiger Punkt bei vielen Multiversumsgeschichten, dass es Charaktere gibt, die nihilistisch werden, denen alles egal ist. Die sagen, es ist alles sinnlos, weil es gibt ja sowieso Milliarden Versionen von mir. Das ist eigentlich scheißegal, was ich gerade.
Den haben wir vielleicht auch in dem letzten Doctor Strange, gegen den er kämpft, sich selbst sozusagen dann. Ja. Vielleicht ist das ja so einer, aber auch der hat keine Motivation, irgendwas zu machen. Warum? Wieso?
Ja, aber ich würde nur kurz, bevor wir da nochmal drauf eingehen, kurz den Punkt zu Ende. Ich habe auch mal eine kurze Statistik gesehen, dass quasi Phase 1, 2 und 3 ging, glaube ich, insgesamt immer so 8-9 Stunden, wenn man alle Filme zusammengefasst hat. Oder sogar vielleicht 7, 8 oder 9 Stunden ungefähr. Aber das waren nur Filme. Und jetzt mit Phase 4 kamen halt die ganzen Disney-Plus-Serien, die wirklich wichtig werden. Du hast ja gesagt, ich habe da vorher schon Serien, aber die waren quasi wirklich nicht wichtig.
Ja.
Die waren nett, teilweise auch ganz gut, was da lief, aber die waren wirklich nicht für den Plot wichtig. Jetzt mittlerweile haben wir Serien, die für den Plot schon wichtig sind.
Ja.
Und da sind wir jetzt wirklich schon bei über 20 Stunden, glaube ich.
Ja.
Oder gehen schon auf die 30 zu, wenn man alles sehen will. Und das ist einfach eine extreme Zeit. Und gerade wenn man sich überlegt, dass auch die Serien extrem von der Qualität her schwanken und auch viele Serien dabei sind, wo man sagt, die waren vielleicht auch mal als Filme geplant und auf 6 Stunden gestreckt, das merkt man ganz schön.
Ja.
Und auch die Loki-Serie, auch wenn die noch einer von den besseren ist, und auch die WandaVision-Serie, die lassen halt dann auch stark irgendwann nach. Und das ist auch gerade bei der Hawkeye und auch Miss Marvel, finde ich, merkt man das total. Das hätte man alles auch wirklich in 2 Stunden in dem Film erzählen können, wenn man diese Geschichte erzählen will, wenn man sie überhaupt erzählen will. Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Und das merken, glaube ich, auch mittlerweile auch viele. Das wird auf jeden Fall noch ein Problem, glaube ich, schon für Marvel.
Zumal wir uns in einer Zeit befinden, wenn wir uns die letzten Folgen, wenn ihr euch unsere letzten Folgen nochmal anhört, hatten wir ja 2 Meldungen allein schon drin, dass der Streaming-Markt gerade so ein bisschen schwächelt. Nicht mehr so, also Serien abgesagt werden müssen, Produktionen abgesagt werden müssen, weil es nicht so richtig mehr funktioniert. Ich glaube, das trifft auch Disney irgendwann, obwohl die ja im Moment gerade die großen Gewinner sind. Disney Plus läuft richtig gut, muss man sagen.
Aber das glaube ich auch nicht mehr. Weil es gab jetzt auch die Captain America und also Winter Soldier und Falcon Serie, wo dann auch eine wichtige Charakterentwicklung stattfindet. Falcon zu Captain America wird. Und quasi dann im nächsten Captain America The New World Order heißt er dann, glaube ich, für 2024 oder so angekündigt. Da kommt halt Falcon ist da dann Captain America. Und das heißt, wenn man das verpasst hat, nur den Film sich anguckt und auf einmal sich wundert, warum nicht mehr Chris Evans Captain America ist, das muss man sich halt die Serie angucken, die halt auch 6 Stunden, glaube ich, insgesamt oder über 6 Stunden geht und das ist auch nicht wert ist, eigentlich. Und das, glaube ich, wird auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren für Marvel, müssen wir das noch rauskriegen, weil das ist auf jeden Fall der große Vorteil, was sie in Phase 1 bis 3 hinbekommen haben, dass diese Filme, obwohl man einem, dass die schon da irgendwann auf den Sack gegangen sind, wie viel es davon gibt, aber die sind vielleicht so alle 3, 4, 5 Monate ist ein neuer Film erschienen, ein großer. Das war immer das große Event. Die Filme waren dann mal gut, mal nicht ganz so gut.
Ja.
Und irgendwann war man noch überdrüssig dem Ganzen, aber die konnte man sich in so einem Abstand angucken, dass es noch ging.
Ja.
Aber jetzt hat man halt so häufig auch eine neue Serie, die auch wieder so langwierig ist, die aber schon irgendwie wichtig ist für alles. Und das werden sie auf jeden Fall noch rauskommen müssen.
Meine These ist, dass die Superhelden auch nur so lang interessant sind, wie ihre Origin-Story läuft. Also sozusagen, wie werden sie dazu? Zu dem, was sie sind? Und dann ist halt so ein Stagnationspunkt angekommen, glaube ich.
Da hast du natürlich diese krasse Charakterentwicklung, ist natürlich am Anfang, wenn so ein Held zum Held wird, da hast du natürlich immer was zu erzählen.
Genau.
Danach wird es halt extrem schwierig.
Ja.
Und deswegen kann natürlich Multiversum ein Tool sein, um das zu umgehen, weil dann hast du natürlich unterschiedliche Versionen eines Charakters und dann muss der Ursprungscharakter, mit dem wir jetzt als Zuschauerinnen sympathisieren, dem Ursprungs-Doctor Strange quasi, muss dann sich mit anderen Doctor Strange irgendwie klarkommen, die andere Entscheidungen getroffen haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, eine Charakterentwicklung oder einen Konflikt herzustellen.
Das macht der Film nicht. Der Film zum Beispiel falsch, weil ja. der sagt ja einfach nur, was die anderen Doctor Stranges gemacht haben.
Exakt.
Literally. Ja, es ist einfach nur Textzeilen.
Es wäre zum Beispiel spannender gewesen, wenn ein Doktor oder mehrere Doctor Strange die Bösewichte gewesen wären. Und das vielleicht dadurch hättest du ihr Doctor Strange mehr als Charakter in dem Film inszenieren können, nicht, wenn du Wanda rausgenommen hättest. Aber ich hatte auch letztens halt einen Artikel dazu gelesen, das auch schön zusammengefasst hat, warum sich auch jetzt Marvel also noch langwieriger und noch unfokussierter anfühlt als noch die Phasen davor. Also du hattest ja bei Phase 1, dann spätestens bei Avengers, wusstest du, Thanos kommt. Oder der große Leader-Typ wird wichtig. Die Infinity-Steine werden immer wieder angekündigt. Das heißt, du hattest immer ein Ziel, worauf du aufgebaut hast.
Ja.
Jetzt hast du mit Doctor Strange wird angedeutet, okay, um was es gehen könnte. Aber selbst das ist ja noch so uneindeutig und du nicht wirklich, es gibt keinen großen Baddie, den man besiegen muss. Und dieses Multiversen zerstören, das fühlt sich jetzt noch auch nicht so an, als ob das jetzt in jedem Film oder in jeder Serie eine große Rolle spielt. Ein paar spielt es eine Rolle, aber nicht in allen. Und dadurch ist es auch so unfokussiert. Ich weiß, worauf läuft denn Phase 4 und 5 jetzt hinaus?
Ja.
Ne? Du hast nicht einen Charakter. Es gibt mit Kang, der wird ja dann wahrscheinlich der letzte, wenn es jetzt angekündigt wird, ist ja auch der große Bösewicht, höchstwahrscheinlich. Oder wichtiger Charakter, aber es gibt auch sehr viele Versionen von Kang. Das ist ja auch der Teil, dass er auch das Multiversum mehr oder weniger beherrscht oder so. Wenn ich in meinem Comic-Wissen ist auch ein bisschen beschränkt, aber so ungefähr ist es. Deswegen ist eine Version von Kang ist dann der große Bösewicht. Aber der ist auch schon in einer Serie vorgestellt worden, aber das ist nicht wie Thanos, der irgendwie so im Hintergrund die ganze Zeit laut und weiß, der kommt irgendwann. Das haben sie noch nicht so hinbekommen. Deswegen, das sind halt noch viele, du hast halt auch viele Filme jetzt gehabt wie Black Widow, die spielen dann irgendwie nochmal 20 Jahre davor.
Ja.
Denkst du so, warum?
Wahrscheinlich, weil Scarlett Johansson noch einen Vertrag hat.
Sagt halt, wir das noch angucken. Und hast du die Eternals, wo du dir fragst, ja,
was soll der Film? Und
bespricht mal jemand, dass auf einmal so ein Riesenmonster aus der Erde irgendwie so jetzt mal rausguckt. Ja. Ist das irgendwie wichtig? Aber vielleicht ist es auch scheißegal, keine Ahnung.
Es ist am Ende scheißegal. Scheißegal ist das große Problem, weil, wie du schon sagst, es fehlt das Ziel, es fehlt eine Motivation. Die fehlt einfach, weil du nichts mehr hast, um das du dich sorgst. Die Charaktere sind nicht mehr wichtig. Die Welt ist auch nicht mehr wichtig, weil sowas Abstraktes wie, oh, unser Universum geht kaputt, ja, was heißt denn das? Erstmal gibt es noch eine Milliarde andere und zweitens, unser Universum, ja gut, I don't know. Also ich weiß, na klar haben Filme auch oft ein Problem, wenn sie zum Beispiel sagen, die Welt retten. So, weil was ist die Welt? Ne? Kleinere Motivationen sind oftmals die wesentlich besseren Motivationen so in Stories. Aber mit der Welt kann man noch was anfangen. Ne? Bei Avengers, wenn eine riesen Alien-Horde von oben reinfliegt, dann kann man damit was anfangen, weil das sieht nicht dann gut aus, wenn das alles so zerstört wird und so. Genauso wie bei, das fand ich zum Beispiel auch bei Infinity War, also bei Endgame, Infinity War, da kann man es auch noch nachvollziehen. Natürlich ist das, weil ich will das Universum irgendwie knechten, ist auch abstrakt, aber ich töte die Hälfte der Lebewesen überall.
Und ich töte, und man erfährt auch im Film, welche Charaktere dann zu kurzzeitig sterben.
Ja, genau.
Da hast du natürlich eine Verbindung.
Und das ist auch eine Motivation. Nicht, ob es jetzt eine richtig gute ist, weiß ich nicht, aber es ist eine. Ob jetzt zwei Universen miteinander kollidieren, die ich vielleicht gar nicht kenne.
Aber wenn mir das
nichts mehr bedeutet, weil ich die Figuren gar nicht mehr kenne.
Oder es gibt halt so viele davon, ne? Aber man muss sagen, noch funktioniert es ja, noch sind die Filme sehr, sehr erfolgreich.
Ja, das stimmt.
Ne? Und auch noch,
wie lang.
Und auch noch, ich hatte zum Beispiel bei dem Spider-Man extrem große Probleme damit, wie das inszeniert ist, dass es dann halt so egal ist. Du hast diese drei Spider-Mans, diese extrem beliebten Figuren, diese extrem beliebten Schauspieler und es ist so egal inszeniert. Und das fand ich so schade. Das ist noch was bei vielen Leuten funktioniert, die wirklich ausrasten, wenn Andrew Garfield und Tobey Maguire auftreten, auch wenn sie einfach nur in ein Wohnzimmer gehen.
Ja.
Obwohl man das hätte so viel epischer oder besser oder interessanter inszenieren können.
Ja.
Und das fand ich so groß schade, dass das dann alles so, sich trotzdem so klein und egal angefühlt hat, obwohl das dann eigentlich so ein großes Ding eigentlich ist und damit nichts erzählt wird. Und es gibt halt, dieses Jahr ist auch ein Multiversumsfilm, ein kleiner Indie- Film erschienen, der auch das Multiversum als Oberthema hat, der das so viel besser macht. Also Everything, Everywhere, All at Once.
Ja.
Der auch ungefähr zur gleichen Zeit wie Doctor Strange tatsächlich erschienen ist, was sehr lustig. Und in beiden Filmen spielen auch Dritte Augen und Gobbelaugen eine sehr große Rolle, was sehr faszinierend ist. Aber der Film, wenn man sich den wirklich mal anschaut, dann sieht man wirklich, was man mit diesem Konzept Multiversum, was man damit anfangen könnte und was für eine persönliche Geschichte man erzählen kann darüber. Ne? Die wirklich einen packt und die wirklich die Charaktere auch wirklich betrifft.
Ja.
Und wenn man das sieht und dann wirklich mit Spider-Man vergleicht, dann ist es dann auch so, so egal. Da ist halt Peter Parker als Figur,
und es
wird
gibt,
nicht genutzt.
Es gibt einen guten, Spider-Man-Multiversumsfilm.
Exakt. Es gibt auch schon einen sehr guten Spider-Man-Multiversumsfilm mit den Into the Spider-Verse. Ja. Ne?
Auch der ist zwei auch jetzt neue angekündigt. Ne?
Genau, kriegt auch einen neuen. Across the Spider-Verse heißt der.
Und weil man bei dem Gefühl auch, das ist ja das Sony-Derivat sozusagen. Und der Animationsfilm, für die nicht wissen, um welchen Film es jetzt geht, das ist ganz große Empfehlung, weil man da das Gefühl hat, es ist den Leuten nicht egal gewesen, diesen Film zu machen. Ja, der ist an allen Ecken und Enden, merkst du, dass da zumindest ein bisschen Care, also dass sich da Leute drum gekümmert, dass der irgendwie gut sein soll, ne? Der ist visuell toll, der hat eine gute, also hat eine Geschichte. Aber die Musik ist so ausgewählt, dass sie an der einen Stelle richtig cool ist, an der anderen Stelle wieder passt und so. Also, ne, einfach, da ist so ein bisschen Schweiß reingeflossen, glaube ich.
Das fand ich ja, deswegen mochte ich ja Doctor Strange 2 dann doch ein bisschen mehr als du wahrscheinlich dann. Weil hast du den Regisseur gemerkt?
Ich habe Sam Raimi gemerkt. Anhand der ganzen Horrorfilm-Zitate, die drin waren. Ja. Und das muss ich sagen, das ist eine der, also die Sache, die ich an dem Film ganz gut fand, die mich auch unterhalten hat, weil da waren wirklich ganz viele Sachen dabei. Wenn du davor sitzt und sagst, ey, das ist doch Carrie jetzt und so, ne?
Das Evil Dead jetzt.
Und, ja, klar, ganz logisch. Das war nett für alle, die was mit Sam Raimi anfangen können. Das große Aber ist, es fehlt trotzdem an ganz vielen anderen Ecken und Enden. Also, es waren so ein paar nette Sachen dabei, aber inkonsequent, weißt du, wie ich meine? Klar, du hattest mal dann so einen Carrie-Moment, du hattest dann mal du hattest auch mal so einen Moment, wo man nur so eine, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Film das ist, wo man nur so einen Schatten an der Wand gesehen hat, der näher kommt aus dem Gang und so. Ne? Es gab solche Momente, aber es waren nur Momente. Der Rest war einfach 1:1 ein Standard-Marvel-Movie dazwischen.
Ja.
Und das hat mich eigentlich noch mehr abgefuckt. Weil ich dachte, da ist Potenzial.
Ja. Aber ich habe gar nicht, das ist wahrscheinlich wirklich Erwartungshaltung, ich habe nicht mehr erwartet, außer, weil Sam Raimi muss halt trotzdem eine Marvel-Maschinerie ist ja unterworfen.
Ja,
und die haben
ihn
nicht komplett freie Hand
gegeben. Das ist dann Marvel mit einem kleinen Sam Raimi-Anstrich.
Ja.
So. Und klar, wahrscheinlich war nicht mehr zu erwarten, aber dann so eine Scheißgeschichte zu erzählen, die wirklich so belanglos ist, auch die Beziehung zwischen den Figuren komplett belanglos, die Frauenfiguren überhaupt nicht der Rede wert. Also sowohl Wanda als auch, und die ist noch schlimmer, weil die kommt überhaupt nicht zu Wort, America im Prinzip, die bleibt total blass. Wer ist das? Ja. Wer ist sie? Ja. Sie hat einen Stern auf dem Rücken. Gut. Das
und
war's.
Sie kann durch Universen hüpfen.
Ja.
Und hat irgendwie tragische
aber auch
Familiengeschichte,
nicht.
Weil sie gestorben sind.
Wahrscheinlich. Ja. Und aber da haben sie auch wieder was gehabt, was man in China rausschneiden kann. Das kommt ja dann auch noch dazu.
Das ist natürlich.
Für den Westen bauen sie
immer
ein.
Noch bei Disney.
Für den Westen bauen sie ein, dass sie zwei Mütter hat. Und da ist es das Coolste und Normalste der Welt, was es ja auch ist. Aber es ist wieder fokussiert auf 2 Sekunden, die man schön rausschneiden kann für Märkte, denen das nicht passt.
Jo.
So.
Jo.
Nice. So, und dann bin ich auch gleich zu Ende mit meinem kleinen Rant. Das ist dann auch eine Frechheit, zu sagen, wir versuchen es dann noch cool zu machen, indem wir dann noch mehr reinbauen, dann holen wir noch die X-Men dazu und sind noch vermeintlich selbstreferenziell und bauen noch einen von den Fantastic Four mit ein, die aber eine große Nummer in dem anderen Universum sind und so. Also, das wirklich, der hat mich abgefuckt. Und doch, mein allerletzter Punkt ist, und da finde ich, da merkt man dann wieder, dass nicht viel Arbeit, also nicht, das heißt nicht viel Arbeit, das stimmt nicht, das war trotzdem ein aufwendiger Film, dass man an Kleinigkeiten merkt, dass nicht so viel Augenmerk auf bestimmte Sachen gelegt worden ist. Ich muss sagen, ich zum ersten Mal in Marvel-Filmen fand ich die Visual Effects nicht unterirdisch, die sind immer noch gut, aber an kleinen Punkten wirklich scheiße. Also der ist bei den Money Shots ist der natürlich grandios, aber es gibt ein paar Punkte, wo du bei Kleinigkeiten siehst. Ich habe da einmal gleich am Anfang da gibt's einfach so eine totale Aufnahme von der Stadt, wo das erste Mal ein Monster auftaucht, sag ich mal, wo Dr. Strange auf der Hochzeit von seiner Nichtfreundin ist und guckt, sieht, dass da ein Monster angreift und da sieht man ein Taxi im Hintergrund. es mag wie eine Kleinigkeit, aber das hat uns, nicht nur mich, ich bin da sowieso ein bisschen korinthenkackerisch bei solchen Sachen, aber es hat die Leute, mit denen ich das geguckt habe, alle komplett rausgesehen, hey, was war denn das? Hat uns irgendwie richtig im Bild gestört, dass da was nicht stimmt.
Das war CGI, das
ich weiß es nicht, das Taxi ist einfach über irgendwas, was aber vor dem Taxi hätte sein müssen, drüber gefahren. Ja. Hat jemand vergessen, eine Maske reinzumachen einfach. Es geht nicht. Ja. Und da war noch mehr, es sah ein paar Sachen wirklich scheiße aus.
Gut, dass du das jetzt ansprichst, das hätte ich nämlich auch noch gemacht, da gibt es nämlich auch ganz einen Punkt, aber ich würde noch, wenn wir das zumindest Qualitätsanalyse oder so meine Meinungen,
Rant,
weil ich ihn ganz, ganz gut fand, weil ich dann halt, ich habe nicht mehr erwartet, außer dass Sam Raimi ein bisschen was von sich reinbringen kann. Ich war glücklich, dass er doch so viel reinbringen konnte, da war ich auch ein bisschen überrascht von, wie viel seiner typischen Horrorelemente oder Trash-Horrorelemente, muss man ja sagen, Sam Raimi macht diese ganz ungewöhnliche Kombination von Horror und Comedy, dass du nicht genau weißt, ist das jetzt einfach schlecht? Soll das lustig sein? Soll das gruselig sein? I don't know. Das sind halt wirklich dann so Momente, wo dann halt Hände wiederbelebt werden, Leichen wiederbelebt werden. Das sieht irgendwie es sieht nicht unbedingt gruselig aus, es sieht ein bisschen eklig aus. Es wirkt irgendwie ein bisschen trash, also wirklich, aber im guten Sinne trashig. Und dass er das so in Marvel reinbringen konnte, fand ich eine schöne Abwechslung.
Es ist weird, aber glaubwürdig irgendwie.
Genau, weird, aber glaubwürdig. Ja. Oder dass dann auch Rachel McAdams dann, wo die hat kurzzeitig so eine Art Flammenwerfer, den sie benutzt, und das wirkt auch so total. Also es hätte auch Edge aus Evil Dead sein können mit seiner Kettensäge, die Leute umhaut.
Das stimmt. Und da noch eine Kleinigkeit, die wirklich positiv ist. Er ist das erste Mal, beim Marvel kaschiert immer ganz gerne brutale Momente, logischerweise, weil sie die 12 unbedingt erreichen wollen irgendwie. Und er ist schon für Marvel-Verhältnisse sehr brutal.
Also ich glaube, ich kenne wenige ab 12 Filme, die so brutal sind, weil da wirklich halt auch Leute und Sachen aufgespießt werden und durchtrennt werden. Ja. Und das ist wirklich absolut an der Grenze. Ja. Und das finde ich auch sehr spannend, dass das Sam Raimi so durchbringen konnte, weil er ist ja auch normalerweise, wie er Horror inszeniert, sehr gewalttätig.
Das ist eigentlich untypisch für Marvel, das durchgehen zu lassen, ne? Das sterben tatsächlich und ganz viele Leute.
Genau, und das ist halt der Vorteil an einem Multiversum, dadurch, dass du verschiedene Versionen eines Charakters einführst. Deswegen können die auch relativ schnell von dannen gehen.
Ja.
Und das fand ich zumindest ganz cool, dass man das immer konnte. All deine Kritikpunkte kann ich absolut nachvollziehen, aber ich hatte dann irgendwie, war ich dann überrascht davon, wie viel Sam Raimi da drin ist. Und war für mich dann etwa.
Deine Erwartungen wurden zumindest ein bisschen übertroffen.
Ein kleines bisschen übertroffen.
Erwartungsmanagement.
Ja. Absolut. So, und der Punkt nämlich mit den Special Effects, den hätte ich nämlich auch noch angesprochen, weil das könnte Marvel wirklich auch noch ein kleiner Pain sein, weil das ist schon lange ein Kritikpunkt, dass die Filme immer mal wieder insgesamt ganz gut aussehen, aber du merkst ja an der Perfektion, wenn die 5% nicht passen, dann sehen die übel scheiße aus. Ja, also dann, das fällt dir sofort aus, diese 5%, die nicht total geil aussehen, das ist halt das Problem an Perfektion, ne? Das, was nicht das ganz erreicht, das sticht dann irgendwie ins Auge. Und es gibt immer mal wieder Szenen in Marvel-Filmen, die echt nicht gut aussehen. Mhm. Und mittlerweile weiß man auch, warum das so ist, weil es haben sich schon sehr, sehr viele Leute gemeldet. Sehr, sehr viele Special Effects Firmen, die sagen, wo ich Marvel ist ein absoluter Scheißarbeitgeber, die keine Zeit geben, schlecht bezahlen, kurz vor Ende nochmal eine Änderung haben wollen, die Leute absolut überarbeitet sind. Und es gab jetzt auch ein großes Meme oder großen Witz im Internet, wo jetzt die zwei Avengers-Filme angekündigt wurden, weil die kommen ja auch beide im Jahr 2025 raus.
Wow.
Da freuen sich die die Special Effects-Filme aber auch wirklich, dass sie dann gleich an einem Jahr an zwei Avengers-Filmen arbeiten dürfen. Es gibt auch schon Insider-Berichte auch von Leuten, die wirklich sagen, sie machen das nicht mehr, sie lassen sich auch nicht mehr erpressen von, weil natürlich Marvel und Disney ihren Druck, ihren kommerziellen Erfolg in Druck umwandeln, indem sie sagen, wenn ihr nicht mehr für uns arbeitet, dann macht ihr für keine Filme mehr von uns und dann viel Spaß, aber dass ihr vielleicht noch einen anderen Kunden findet. Aber das könnte jetzt wirklich zum Problem werden. Das ist jetzt schon mehrmals wirklich in den News gewesen, dass das Studio, die Person packt aus, da gibt es einen offenen Brief und so und da gibt es wieder Insider-Berichte. Und es fällt den Leuten ja wirklich auf. Und ist mittlerweile auch wirklich auch so ein kleines Meme geworden. Ist ja mal wieder ein Studio überarbeitet gewesen.
Ja, genau, also ich sag mal, das ist auch, glaube ich, bei so einer Kategorie von Film nichts, also man kann nicht sagen, dass die Leute, die diese Effekte gemacht haben, die jetzt vor die Hunde gingen, das nicht besser konnt hätten, ne? Das
man
war,
ja,
wie gesagt, das war einfach
ja
nur eine
Film,
Maske.
Dass sie es besser
das
können.
Kann, ja, das, naja, das, man ergibt es schon an unterschiedliche Firmen, ne? Also es gibt, da sind durchaus mit bestimmten Sachen, sind verschiedene Firmen beauftragt, aber die können das, weil ganz ehrlich, in meinem Taxi-Beispiel beispielsweise ging es um eine Rotoscope-Maske, das kann ich zwar nicht gut, aber das ist nichts sehr Kompliziertes für wirklich jemanden, der jeden Tag mit Special Effects zu tun hat, ne? Aber das ist einfach der Zeit geschuldet.
Ja. Es gibt genau in der Anfangsszene, wo halt Dr. Strange von dieser Hochzeit abhaut, gab es auch im Vorfeld, weil das haben die irgendwie als Trailer ein bisschen als Promo veröffentlicht, diese Szene. Mhm. Da gibt es auch eine Szene, wie der gleiche Typ 5-mal an Dr. Strange vorbeiläuft. Einmal, weil der ist so ein flüchtender Passant im Hintergrund und die haben das irgendwie falsch zusammengeschnitten. Ja. Das ist die gleiche, ich kann dir das auch später mal zeigen, dass wenn du einmal darauf achtest, kannst du es halt nicht mehr nicht sehen.
You can't unsee it.
Und da ist auch so ein Ding, das wäre normalerweise, wäre das Leuten aufgefallen. Ja. Weil das ist schon sehr offensichtlich.
Continuity-Ding.
Dafür gibt es auch extra Leute, die sich sowas darauf achten, dass das passt. Und das gerade auch in der Szene, dass jetzt auch in der Szene auch du auch sowas gesehen hast, das total passt, dass wahrscheinlich die Firma, die gerade an dem Shot gearbeitet hat, das zusammengeschnitten und hat und Effekte gemacht hat,
getroffen. Und man kann, also ich würde jetzt einfach mal eine These in den Raum stellen, die ich nicht belegen kann. Stichwort Continuity. Es gibt Leute, die sich beim Film genau dafür damit beschäftigen. Und ich bin mir sicher, der Passant ist aufgefallen.
Kann auch sein. Und dann hat man gesagt,
wir haben die Zeit nicht. Das geht nicht. Ja. Das dauert jetzt 5 Wochen, den rauszuretuschieren. Das Geld wäre da gewesen, sicherlich. Aber die Zeit nicht. Ja. Oder umgekehrt. Oder keine Ahnung. Beides. Dann lässt man es drin. Und das meine ich mit Kleinigkeiten und nicht wirklich Liebe und Care in diese Filme reingesteckt.
Das wird wahrscheinlich noch wichtiger werden. Es gibt immer mehr Leute, denen das auch auffällt. Aber es ist natürlich auch immer so, dass es noch viele Leute auch einfach sich freuen, wenn Xavier auftaucht und der große Cameo-Auftritt und das verkauft sich auch.
Ich habe mich auch gefreut, keine Frage.
Siehst du.
Ich muss
halt kommen, dass es dich selbst das nicht mehr tangiert.
Ich habe in drei Wochen jetzt auch schon wieder Termin für Love and Thunder. Also solange das noch funktioniert, solange ich dann noch in den nächsten Tor reinrenne, läuft zu Disney ja ganz gut.
Ja.
Aber ich glaube, die Lunte wird kürzer. Würde ich einfach mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Und der Punkt ist erreicht, dass ich bei manchen Filmen, ich war damals immer im Kino und jetzt mittlerweile zum Beispiel Eternals oder auch Doctor Strange, wo ich gesagt habe, muss auch nicht mal unbedingt mehr im Kino sein. Ich warte einmal, Doctor Strange war was jetzt 2 Wochen später, 3 Wochen, 4 Wochen später, nachdem es aus dem Kino raus war.
Ach so, ja.
Bei Disney Plus, mein Gott.
Gut möglich, also es war sehr, sehr kurz, ja. Deswegen hat man nicht mehr. Ja, aber es ist natürlich schon immer auch ein bisschen traurig, weil das ist irgendwie mal auch ein bisschen eine Entwertung des Mediums irgendwie gefühlt, weil am Ende sind es Filme, die ein bisschen immer egal sind.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen, am Ende irgendwie ein bisschen schade. Und ich glaube, irgendwann wird es schon auffallen.
Ich glaube
auch. Ich werde am Ende des Jahres, werde ich nochmal, wenn, also momentan ist Everything, Everywhere, All at Once mein Lieblingsfilm des Jahres. Wenn das Ende des Jahres immer noch ist, dann werde ich nochmal intensiver über den Film sprechen. Und da finde ich, wenn Marvel so ein kleines bisschen von dem Film lernen würde, so ein bisschen, wie man erzählerisch auch das Multiversum einfach nutzen könnte, dann wäre schon so viel gewonnen. Und allein ein Marvel-Film, der so ein bisschen so, oder zumindest vom Impact her so ein bisschen so wäre, dann wäre schon so viel gewonnen.
Ja.
Aber daran glaube ich nicht, weil das dann halt immer die großen Blockbuster, die uns irgendwie immer was Großes ankündigen, als großes Ereignis gefeiert werden. Am Ende ist es immer scheißegal, was dort läuft. Und das ist immer so ideologisch auch vollkommen offen und egal alles. Ja. Kann man auch wenig pinpointen, um was es dort eigentlich geht. Das ist immer so. Es ist egal. Es ist immer so ganz simpelste Unterhaltung.
Schreibt uns doch einfach mal unter diese Folge in die Kommentare rein oder bei was auch immer. Wie egal sind euch Marvel-Filme geworden oder vielleicht auch gar nicht.
Oder sind sie sogar euch wichtiger geworden? Vielleicht habt ihr genau das gegenteilige Empfinden
vielleicht von uns. Genau, vielleicht ist euer Kopf gerade rot und ihr habt jetzt schon fast 40 Fieber, weil ihr uns hasst, weil wir jetzt ein bisschen abgerantet haben. Schreibt es doch einfach mal eure Punkte dazu, weil damit schließen wir jetzt nämlich auch das Marvel-Thema ab. Wir haben lange genug darüber geredet, so. Und wir wollen auch nicht über die Stunde kommen heute.
Haben wir durchgeschaut.
Wir haben nämlich jetzt nur so Kleinigkeiten noch, die wir noch gerne anreißen würden, die wir jetzt am Ende immer so einbauen. Das erste Mal, du hast eine coole Studie zu Untertiteln gefunden.
Genau, die wurde durchgeführt. Ich müsste dann mal, kannst du mir sagen, Lukas, von wem die Studie kam? Ich werde das hier auch Quellenangabe korrekt machen. Wenn nicht, gib mir kurz einen Moment, dann kann ich
Ich gebe dir einen Moment zum Rechner hochfahren.
Pepli.
Ja.
Pepli heißt das Umfrageinstitut. die haben herausgefunden, dass, oder nach einer Umfrage, dass die Hälfte der Amerikaner Filme und Serien bei Streamingdiensten mit Untertiteln anschauen, weil sie die Akzente entweder nicht verstehen oder weil das Audio so irgendwie abgemischt ist, dass man die Schauspielerinnen
jetzt
nicht genau versteht.
Jetzt kommt ja das wirklich Interessante
für
dich.
Ein Punkt, das wirklich Interessante natürlich auch für mich ist, man hat auch gefragt, welchen Schauspieler oder welche Schauspielerin man am schwierigsten versteht. Und das ist Tom Hardy tatsächlich, der natürlich aufgrund seines unglaublichen Stimmvolumens und seiner Schauspielfähigkeiten, weil er auch so viele unterschiedliche Rollen spielt, so viele unterschiedliche Akzente auch mittlerweile kann, dass man natürlich schwierig versteht. Und weil Christopher Nolan natürlich auch immer wieder in der Maskenrolle spielen lässt. Er hat immer wieder Maske vor seinem Gesicht. Macht es natürlich auch nicht einfach. Ja. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen.
Oder so als Venom auch schwer.
Auch als Venom, ne, da ist natürlich auch klar, durch den, ja, sind die Frequenzen untereinander, ja, im Audio-Mischpult wurde da ordentlich gespielt, ja, damit er noch tiefer klingt, als er eigentlich schon klingt. Deswegen ist es natürlich verständlich, aber das ändert natürlich nichts daran, dass er der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Deswegen darf man das lasse ich mir jetzt nicht madig machen.
Apropos bester Schauspieler aller Zeiten, wir müssen noch kurz über Ben Affleck reden.
Absolut.
Absolut. Auch bester Batman aller Zeiten.
Auch Batman kehrt auch wieder zurück als Batman.
Als Batman. Ganz, also irgendwie anachronistisch, denn eigentlich gibt es ja schon einen neuen I am Vengeance.
Aber das ist vielleicht auch, ne, Multiversum hat DC, ja, so, also kommt ja auch noch, es gibt ja auch noch Multiversums DC-Film mit Flash.
DC macht immer alles besser.
Aber man sieht auch schon, die Leute haben sich auch schon daran gewöhnt, dass es unterschiedliche Versionen des gleichen Charakters,
ja,
gibt. Ne? Es gibt dann den Robert Pattinson, ja, Batman und es gibt den Ben Affleck Batman. Es gibt den Joaquin Phoenix Joker und es gibt den Jared Leto Joker.
Nur mal,
und es funktioniert irgendwie
nur
alles.
Nur mal, um da nochmal kurz einzuhaken und nochmal ganz kurz zu sagen, Filme, wo sich wirklich drum gekümmert wird und wo man wirklich merkt, dass da viel Herzblut reinfließt, sind eben auch die Filme von Christopher Nolan und beispielsweise merkt man das den Batman-Filmen zum Beispiel an, wenn man die mal im Vergleich sieht mit vielen anderen Batman-Filmen. So. Gut. Ja, zurück. Also Ben Affleck taucht nochmal als Batman auf. Juhu. Muss er nochmal ins Fiddy gehen, weil er hat schon wieder ein bisschen abgebaut, weil der war ja eine
ganz schöne Maschine.
Wenn jemand eine Maschine ist, Ben Affleck war doppelt die Maschine.
Also er war tatsächlich ja breiter als Henry Cavill, ja, in Batman vs. Superman und das muss man erstmal schaffen, ja, weil glaube ich auch Ben Affleck kleiner ist als Henry Cavill und auch eigentlich glaube ich vom Körperbau weniger Muskelmasse wahrscheinlich aufbauen kann. Also der hat sich da wirklich absolut zu Tode gebaut, aufgebaut. Deswegen mal gucken, vielleicht ist er, man weiß ja noch nicht, er taucht ja nur in Aquaman 2 irgendwie auf. Vielleicht ist es ja nur für den Rückblick.
Dann macht man es vielleicht mit CG oder so.
Oder halt mit ein bisschen Kissen, die man ihm, ja, in die Schulter anpresst. Ja. Mal gucken. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich nur 5 Minuten vorkommt, dann würde ich in einer Rolle von Ben Affleck jetzt nicht sagen, gehe ich nochmal so krass ins Fiddy.
Wir kommen auch an, wie sie bezahlen, ne?
Das vielleicht auch, ja.
So, letzter Punkt. Auch ein Franchise, das gerade frei geworden ist, also wenn ihr ein bisschen Geld im Portemonnaie habt.
Ja. Ihr könnt euch jetzt die Tomb Raider Filmrechte erkaufen, die sind gerade Bidding War, wie es so schön heißt, die sind gerade auf dem Markt. MGM haben die jetzt verloren oder abgegeben, die wurden ja auch vor kurzem von Amazon gekauft. Die haben den letzten Tomb Raider Film auch produziert und finanziert mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Die wird es dann wahrscheinlich nicht mehr sein, wenn dann der neue Besitzer zuschlägt, weil ich weiß ja gar nicht, ob das rechtlich überhaupt dann geht, weil man würde ja dann quasi die Version von MGM fortsetzen, ob das rechtlich überhaupt gehen würde. Deswegen muss man die wahrscheinlich auch neu besetzen. Deswegen sind die gerade auf dem Markt, wenn ihr da Interesse habt. Der letzte Film hat so 250 Millionen international irgendwie eingespielt. Also auch gar nicht so viel für einen großen Blockbuster, aber schon was. Also wenn ihr da ein paar Ideen habt, wie man Tomb Raider frisch machen kann und nach Angelina Jolie und Alicia Vikander, wer wäre denn deine Wahl, Lukas, wenn du das jetzt komplett frei entscheiden könntest? Du kannst nicht Alicia Vikander nehmen.
Also ich muss ja sagen, ich fand Alicia Vikander an sich, der Film hat seine Schwächen gehabt, aber ich fand Alicia Vikander wirklich eigentlich eine gute Lara Croft. Hätte ich eigentlich mir, einen zweiten Teil hätte ich mir auch angeguckt, muss ich sagen. Boah, wer ist denn für Lara Croft, wer wäre denn da? Boah.
Da muss das mal. Also wir hatten ja jetzt hier Anna de Armas, die jetzt Marilyn Monroe spielt.
Ja.
Könnt ihr mir theoretisch auch vorstellen?
Ja, ich habe jetzt überlegt, ob man was nehmen kann von Leuten, die nicht so obvious sind. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendwie Leute, die jetzt in Serien rumhängen und die dann.
Gibt es bestimmt auch, ja,
die dann dafür.
Also hier die von Stranger Things, die Natalie Dyer oder so.
Ja.
Kann es sein, dass sie so heißt, könnte ich mir im Prinzip auch vorstellen.
Vielleicht.
Wenn man eine eher jüngere Lara, man kann natürlich auch eigentlich wäre interessant, wirklich eine 50 plus Lara Croft.
Das wäre.
Und wo es
cool,
nicht unbedingt,
ne,
so krass Action gibt, vielleicht schon ein bisschen natürlich, muss ich auch verkaufen, aber wo es dann mehr wirklich so Rätsel löst.
Ich glaube, ich habe mal was anderes. Einfach
so,
mal, vielleicht
Emma
macht
Thompson.
Mal, vielleicht,
Emma Thompson, so.
Vielleicht macht mal jemand einen anderen Tomb Raider Film. So.
Oder
nicht.
Hier, oder richtig quasi Old Lara Croft, wirklich hier Maggie Smith.
Das wär's doch.
So.
Maggie Smith macht es als Lara Croft.
Ist auch Britin.
Ja.
So, also ich.
Ich fänd's gut, aber dann auch Action. Das
aber dann
auch
so ein bisschen Action, ja.
Dann auch Action. Und dann tritt sie die ganzen Leute in den Arsch. Das wäre ja auch ganz cool.
Mit so einem Regenschirm.
So, genug gefeixt. Wir sind am Ende angekommen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja.
Dann
bleibt uns gewogen.
Vielleicht mit weniger Rant.
Vielleicht. Mal gucken. Muss man uns das Thema raussuchen.
Ja.
Macht's
also
gut.
Tschüss. Bis dahin.
Ciao.